Hallo, die neue Folge Plattfuß Podcast wird präsentiert von PSets. Erst mieten, bevor du kaufst, dann sparst du dir unnötige Käufe. Egal ob Rollentrainer oder Laufohr. Guck dir das Ganze mal an auf www.psets.com und spare 5% mit dem Code Plattfuß5. Findest du aber auch alles noch in den Shownotes und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Moin und hallo, willkommen zu einer neuen Folge Plattfuß Podcast. Hannes ist zwar noch nicht da, er weilt immer noch in Mittelamerika, beziehungsweise jetzt müsste er gerade im Flieger sitzen, auf dem Weg nach Hause. Aber nichtsdestotrotz, das soll nicht euer Schaden sein da draußen. Ich habe Ersatz besorgt und zwar wirklich qualifizierten Ersatz. Das verspreche ich euch. Ich habe ihn am Pool getroffen, angequatscht. Er hat neben uns trainiert und da dachte ich, Moment mal, die Chance ergreife ich. Und heute zu Gast im Plattfuß-Podcast Sebastian Kiele.
Moin.
Moin. Ey, mega cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ich weiß, du bist hier auch gut eingebunden.
Ja, also im Verhältnis zu den vergangenen Trips hierher fühle ich mich fast schon ein bisschen wie Urlaub, ja. Also der Umfang ist natürlich schon deutlich geringer und ja, da das Schwimmen wegfällt, hast du wirklich das Gefühl, du hast den ganzen Tag Zeit. Vor allen Dingen, jetzt bin ich natürlich auch die Family daheim gewöhnt und auch wenn meine Frau, um ehrlich zu sein, den größten Teil übernimmt, was die Kinderbetreuung angeht, ist es eben trotzdem so, dass du dann das Gefühl hast, so wow, irgendwie der Tag hat 24 Stunden, wo sind denn die auf einmal hergekommen?
Zur Erklärung, wir sind im Plahitas auf Fuerteventura. Wir haben draußen wirklich 24 Grad. Es ist perfekt.
Ich würde sagen, gefühlt 34
Grad. Ja, es geht richtig. Nein, man ist richtig schwitzig. Also es ist richtig, richtig gut. Also ja. Ich fühle mich wohl. Zu Hause ist Schneesturm. Also
fühlt sich noch wärmer an.
Da ist ein Unterschied von 40 Grad einfach gerade. Das ist ein guter Unterschied, finde ich. Aber was machst du hier eigentlich? Hast du denn nicht eigentlich aufgehört und dem Sport den Rücken gekehrt? Und dann gucke ich. Und ich dachte, ich sehe nicht richtig, du bist da richtig am Ackern gewesen.
Ja, also teilweise hast du recht. Also ich habe den Triathlon-Sport aufgehört. Aber ich habe von Anfang an gesagt, also dass ich ja nicht einfach so von heute auf nur morgen Wurfanker schmeiß und dann full stop und nichts mehr mache. Ich glaube, das wäre weder für mich noch für mein Umfeld noch ganz allgemein eine gute Sache, wenn ich einfach so komplett aufhöre mit Sport und Bewegung. Und ja, dementsprechend habe ich mir natürlich ein bisschen was gesucht, wo ich mich austoben kann. Eigentlich war die ganze ursprüngliche Idee tatsächlich, dass ich zwei von den drei Disziplinen von Triathlon wegstreiche und eben nur noch Rad fahre, vor allen Dingen eben im Gravel-Bereich. Und das war vor allen Dingen dem geschuldet, dass ich unheimlich viel Probleme mit den Achillessehnen hatte in den letzten Jahren. Und das hat sich einfach rausgestellt, dass die Achillessehnen, ob des etwas strafferen Rennprogramms in meinem letzten Jahr, auf jeden Fall gar nicht so böse mit mir sind, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Deswegen kann ich immer noch laufen und deswegen laufe ich auch nach wie vor immer noch gern. Laufen macht mir eigentlich wirklich immer noch unheimlich viel Spaß. Vor allen Dingen dann, wenn ich nicht muss, glaube ich, macht es mir Spaß. So wie ganz generell gerade eigentlich alles. Und ja, dann habe ich so ein bisschen die Idee gehabt, dass ich mich eben mal im High Rocks ausprobiere. Ist ja zurzeit irgendwie anscheinend doch irgendwie in aller Munde, aber für mich war es halt eine ganz gute Ergänzung einfach auch zum Radfahren, weil ich vor allen Dingen in meinem letzten Jahr als Triathlet natürlich vor allen Dingen sehr viel so einfach dieses Grayzone-Training gemacht habe, wie man es nennen würde, ja, also ich habe mich einfach daraufhin optimiert, dass ich eben 8 Stunden lang in meiner eigenen Pace, in meiner eigenen Zone halt sehr, sehr gut Leistung erbringen kann. Und habe natürlich einfach so dieses ganz lockere Training und auch das ganz harte Training einfach immer weiter zu Lasten halt von eben Schwellentraining, sag ich mal, reduziert. Und ja, für die Gravel-Rennen ist es aber schon so, dass ich halt eben auch einfach wieder so 5 Minuten Peaks fahren muss, die halt relativ ordentlich sind, sonst hast du da einfach keinen Spaß und bist du halt nicht mehr in der Gruppe. Dann kann ich zwar schön den ganzen Tag 300 Watt fahren, aber das bringt dann nicht mehr viel. Und ja, das war eigentlich der Vater des Gedankens. Und ja, inzwischen macht es mir wirklich richtig Bock, muss ich sagen. Ist halt nochmal was ganz anderes. Ich bin halt unvorbelastet, was irgendwie Ziele angeht und Ansprüche. Und deswegen macht mir das Ganze gerade hier viel Spaß. Und ja, Plahitas, du hast angesprochen, ich bin kumuliert wahrscheinlich irgendwie über 4 Jahre jetzt hier gewesen im Las Plaitas.
Wird eigentlich Zeit, dass du hier ein eigenes Zimmer kriegst, was nur dir gehört, ne? Wo du deine privaten Sachen einfach reinlegen kannst.
Ich hatte schon relativ viele Sachen hier gelagert und Ende des oder letzten Jahres, so ungefähr um die Zeit, war dann eigentlich mein letztes Camp hier. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so schnell hierher komme, um ganz ehrlich zu sein. Und ich genieße es jetzt eigentlich richtig aus einem komplett anderen Blickwinkel, ja. Also, ja.
Hast du dir jemals hier überhaupt was anderes auf der Insel angeguckt, außer die Radstrecken, die Laufstrecken und den Pool?
Es ist tatsächlich so, dass ich erst letztes Jahr festgestellt habe, dass es auch 2, 3 ganz gute Cafés gibt. Ja gut, es ist so, dass ich hier wirklich teilweise so lang war, dass ich dann auch echt Entlastungswochen hier gemacht habe. Und ja, dann haben wir schon auch uns andere Sachen angeschaut. Also, aber es waren vor allen Dingen, ja, was heißt andere Sachen? Das stimmt schon nicht. Also, wir waren eigentlich 2-mal irgendwie noch aus dem Essen, um es ganz ehrlich so zu sagen. Leider hat das eine Restaurant zugemacht, zwar richtig schön, sehr, sehr klein und richtig gut. Auch ein Covid-Opfer gewesen, glaube ich. Und dann gab es noch eine Pizzeria, da bin ich mir nicht sicher, ob die noch offen hat. In Gran Tarajal, die ist relativ gut. Da gibt es zumindest mal Pizzen, die sind wirklich, also amtlich wagenradmäßig groß. Oh, gut. Ja, das waren dann quasi unsere touristischen Ausflüge. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ohne Sport wäre mir die Insel etwas zu öde.
Leicht karg.
Ja, das kann man so sagen.
Also, Palmen und Sand.
Ja, und die Palme, da musst du wirklich jeden Tag hingehen und ihr gut zureden und ihr ein paar Tropfen Wasser einflößen, dass es ihr gut geht, ja. Also sonst wächst hier eigentlich nicht viel. Und ja, ich bin immer wieder leicht amüsiert, wenn ich in dem, darf man das sagen, Rentner-Shuttle von Deutschland auf die Kanaren sitze. Und dann,
ja, das schon,
sind
krass.
Leute zum ersten Mal da und die gucken aus dem Flugzeug raus. Sagen gerade, da wächst ja gar nichts.
Nee, das stimmt. Wenn man über die Insel rüberfliegt, da ist wirklich nicht viel zu sehen. Und dann gibt's diese kleine Oase, die sie hier mit wahrscheinlich reichlich Wasser aufgegossen haben. Denn es muss hier auch ein Golfplatz betrieben werden. Also ich weiß nicht, wie sie das machen, aber sie machen's. Wie ist denn das überhaupt für dich jetzt in Plaitas zu sein, wo du ja in Rente, nehmen wir mal in Anführungszeichen, gegangen bist und jetzt sind sie hier alle noch am Machen und Tun und bereiten sich auf die Saison vor? Wird man da so ein bisschen wehmütig und denkt, eigentlich hätte ich auch Bock, mal wieder mich mit denen vorzubereiten?
Und das Schöne ist absolut gar nicht. Ja. Also ich vermisse es, also ich muss wirklich sagen, ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es sein würde, ja. Und ich stelle fest, ich bin wirklich im absoluten Happy Place. Von meinem Mindset her, von allem, ja. Und ja, also das ist eigentlich ist es eher schön sogar, weil, wie gesagt, ich hab hier noch 2 Jungs, die ich so ein bisschen coach. Ich kann das Ganze irgendwie ein bisschen mehr einfach genießen. Sonst war für mich hier schon auch immer wirklich, ja, es war halt richtig, richtig harte Arbeit. Auch wenn die Family daheim manchmal mir einen schönen Urlaub gewünscht hat. War es halt, ich habe es immer weiter damit assoziiert, dass ich hier halt grind, ja. Und zwar wirklich einfach so einfach an gewisse Limits gehe, wo du eben, wenn du abends jetzt da am Buffet bist, nicht mehr jeden anlächelst, der irgendwie sagt, hey, können wir mal ein Bild machen oder so, sondern wo du halt wirklich irgendwie so im Platz in deiner Seele bist, wo du halt, ja, einfach am Limit eben bist, ja. Und das bin ich halt jetzt überhaupt nicht. Und ja, das ist angenehm.
Und wie sind so die Verhältnisse zwischen den anderen Triathleten hier? Sind die alle so freundlich miteinander oder gibt's da so Blicke? Wie schwimmt der eine? Was trainiert der andere heute?
Beides. Also die sind alle, glaube ich, freundlich miteinander und das Verhältnis insgesamt ist echt immer richtig gut bei uns. Muss man schon sagen, gibt's wenig jetzt irgendwie, die wirklich ein Problem miteinander haben oder so. Aber logischerweise sind es trotzdem Konkurrenten und logischerweise schaut man trotzdem irgendwie so, was machen die anderen. Und hier spricht man natürlich auch drauf und hier wird sich schon mal beäugt und geguckt, so, wie sehen die Jungs aus, was machen die. Und Ja, also das ist nicht immer ganz einfach, dann auch bei sich zu bleiben. Also ich merke es, als Athlet war es mir nicht ganz so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war es meistens so, dass ich nicht mit Absicht, aber zu dem Zeitpunkt schon eigentlich immer der war, der hier mit am meisten irgendwie gearbeitet hat. Und das, glaube ich, hat man von außen auch meistens gesehen, weil ich habe immer nur ein Licht dabei gehabt. Damals hat man Licht angemacht, wenn es dunkel wurde. Heute macht man die sinnvollerweise auch unterm Tag an. Aber ja, jetzt ist mir eher so ein bisschen bewusst, weil ich natürlich als Coach irgendwie auch die anderen im Blick habe und mir halt überlege, so, ja, fühlen sich meine Athleten schlecht, wenn die da jetzt weniger machen oder so. Also ja, aber es ist ein, ich würde mal sagen, ein sehr fruchtbare Stimmung, die einfach dafür sorgt, so dass halt hier oben bei uns meistens auch um 21 Uhr
Ja.
die Läden dicht sind.
Ja, es ist, die machen hier immer noch Party im Rund, also machen noch laut Mucke an, aber da begeben sich nicht mehr viele Leute hin. Nach der dritten Einheit sind meistens irgendwie die Augen schon beim Buffet auf 7:30 und dann gehen sie einfach nur noch ins Bett. Wie wird man denn von dir gecoacht? Wie kriegt man denn den Weltmeister als Coach?
Ja, also ich coach eigentlich ja gar nicht. Also ich coach keine Amateure und ich bin auch nicht offen, irgendwelche Profis anzunehmen. Die zwei Athleten, die ich betreue, das sind einfach Freunde
Ja.
von mir, sag ich mal, denen ich auch aus ganz persönlichem Antrieb da einfach helfen will bei ihrem Weg, und ich will auch nicht mehr machen. Also
Mit wem bist du jetzt hier?
Yannick Schaufler
Ja,
und
ja.
Nils Lorenz, genau, das sind einfach ja zwei Jungs, mit denen ich halt persönlich einfach viel verbind. Und ja, es ist natürlich auch ein gewisses Vertrauen, das mir da entgegengebracht wird. Es gibt aber natürlich trotzdem eine Möglichkeit. Also ich habe zusammen mit Philipp Seib, meinem ehemaligen Coach, und seiner Frau Laura Philipp, haben wir Kick-Ass Boards. Und da werden eigentlich die ganzen Ideen, die wir im Training eben auch umsetzen, natürlich in einem anderen Rahmen, aber eben auch für Amateure umgesetzt. Also wer jetzt, sag ich mal, mit der Methodik, mit den Ideen trainieren will, einfach bei Kick-Ass Sports vorbeischauen. Also da gibt
Guter
es die
Tipp.
Möglichkeit.
Ich meine, ja, die Methoden haben ja bei dir immer ganz gut funktioniert. Also die Praxis gibt dir recht. Wie geht es denn jetzt irgendwie, also was glaubst du, wie es weitergeht mit dem Triathlonsport jetzt, wo, naja, es ist ja mal eine Generation auch irgendwie abgetreten, die vorne immer mitgespielt haben, die auch immer dort für Standards gesorgt hat und jetzt kommen die neuen Wilden. Und es ist irgendwie so eine Mischgeneration, habe ich gerade das Gefühl. Es sind noch viele dabei, die schon über Jahre dort Leistung gemacht haben, aber auch viele Junge, die gerade mit sehr, sehr guten Leistungen dort reinschlagen. Was glaubst du, wie das jetzt weitergeht, auch mit Technik und allem?
Es wird auf jeden Fall weiter schneller werden. Das ist relativ klar. Also wir haben da sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich will sagen, man muss vielleicht relativ klar differenzieren zwischen Männern und Frauen. Also bei Männern würde ich sagen, ist es schon ein ziemlich krasser Schnitt. Also bei den Männern, das jetzt nicht nur aus meinem persönlichen Gefühl, weil jetzt Frodo, also Jan Frodeno und ich da jetzt irgendwie abgetreten sind, sondern es ist tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe von Athleten gibt, die jetzt in der Phase sind, entweder abgetreten sind oder ihre Karriere in Bälle beenden. Also ich sag mal, in diesen 3 Jahren, also 2022, 23, 24, findet tatsächlich ein richtiger Generationenwechsel statt. Und da gibt es eben keine wirkliche Zwischengeneration. Also ich sag mal jetzt so Athleten, die jetzt im Alter von 32, 33 sind, das gibt's verhältnismäßig wenig an der Spitze. Also es sind wirklich jetzt mit Sam Laidlaw, mit Ditlev und so weiter, sind wirklich Athleten jetzt am Drücker, die einfach ja 10 Jahre, 15 Jahre jünger sind teilweise. Und vor allen Dingen durch die Olympischen Spiele in diesem Jahr wird das nochmal verstärkt werden, der Trend, weil es ist relativ klar, dass durch die Entwicklung in der PTO mit der Ironman Pro Serie, ja, ich sag mal, irgendwann wollen die Athleten ihre Leistung auch monetarisieren. Und das geht auf der Kurzdistanz zumindest mal mit weniger Freiheit wie auf der Mittel- und Langdistanz. Also gerade zum Beispiel bei Yannick sehe ich das eben. es ist unheimlich schwierig, seine Karriere halt zu planen auf der Kurzdistanz, weil manchmal ist es so, man kriegt erst eine Woche vor einem Rennen irgendwie Bescheid, dass man jetzt das Rennen starten kann. Wie will man da einen Trainingsplan machen?
Wieso? Also,
ja, weil es Startlisten gibt und dann, wenn du halt, also klar gibt es die Top-Leute, die müssen sich um nichts Gedanken machen, aber es gibt eben einfach 50 Athleten oder so weltweit, die immer probieren, diese Punkte zu jagen, um die Olympia-Quali zu schaffen oder halt regelmäßig im Weltcup starten zu können oder Weltserie starten zu können. Und die sind teilweise, also gerade jetzt aus Nationen eben wie Deutschland, aber auch Nationen wie USA, sind die immer so an der Grenze, dass es halt vielleicht schaffen könnten, je nachdem, wenn vorne sich einer verletzt, krank wird, wie auch immer. Und dann sind die auf so Nachrückerlisten und dann weißt du erst teilweise halt davor. Dann musst du natürlich auch noch nominiert werden und also so weiter.
Immer auf Abruf fit.
Ja, genau, das ist ein ganz riesiges...
Das ist ja unmöglich.
Ja, genau, das ist unmöglich. Dazu kommt einfach ein brutalerweise Aufwand, der meiner Meinung nach halt einer langfristigen Entwicklung von einem Athleten im Weg steht. Es ist natürlich so, es gibt genug Athleten, die zeigen, dass es geht, aber... Du musst es halt möglichst schnell schaffen. Wenn du den Sprung möglichst schnell schaffst, dann, ja, dann ist alles toll. Ich will nicht sagen, du bist im Land, wo Milch und Honig fließt, aber dann hast du einfach einen guten Support von der Federation. Es gibt natürlich ganz andere Möglichkeiten, wenn du in einer olympischen Sportart bist, die es im Langdistanzbereich auch nicht gibt. Ja, also es gibt ja keine Sportförderung für Non-Drafting Triathlon, zumindest mal nicht in Deutschland. Und dann ist es gut. Aber wenn du das halt nicht schaffst, dann ist es schon echt nicht easy. Also da sind Mama und Papa halt lang die Sponsoren und irgendwann ist es halt zunehmend schwierig. Und da sehe ich halt einige Athleten, die auf der Mitteldistanz schon absolutes Potenzial haben, es auf der Kurzdistanz aber halt nicht gezeigt haben. Aber die werden halt jetzt in diesem Jahr spätestens nach Olympia, wenn das nicht funktioniert hat oder auch wenn es funktioniert hat, dann eben mal auf die Mitteldistanz schauen. Und da gibt es natürlich einige, auch von den Top-Leuten, die auf dem PTO-Level, über die PTO, über die 100-Kilometer-Distanz und auch generell Mitteldistanz, also Challenge und Ironman, echt aufräumen werden. Ja,
Sportler sein ist ja auf jeden Fall nicht immer nur Sport machen, sondern ist ja auch Business machen. Es ist ja eben ein Teil davon. Du musst irgendwie davon leben, wenn du das wirklich in der Art und Weise betreiben willst, wie du es auch zum Beispiel gemacht hast. Jetzt ist immer das Problem, wer so viel Sport macht, hat auch kaum noch Zeit, irgendwie nebenbei sich irgendwie um Sponsoren etc. zu kümmern. Und da gab es letztens so eine große Diskussion online, wo sich so 5, 6 auch aus unserem Sport darüber ausgetauscht haben, diskutiert haben, wie denn, also wie, wo fängt Influencer an und wo endet der Sportler? Ja. Und da würde ich gerne mal von dir irgendwie hören, was hast du denn so für Tipps an Leute, die jetzt gerade in den Startlöchern sind, wo aber die von Mama und Papa finanziert werden müssen, wie können die aus diesem Loch denn rauskommen? Also wie wisst man als Sportler denn da, irgendwie kommt man an Sponsoren? Was ist das Ding?
Ja, also das erste Ding ist überhaupt erstmal das Mindset.
Mindset, immer Mindset. Ja.
Ja, genau, das Mindset. Aber was meine ich mit dem Mindset? Das Mindset, was hast du, also wie stellst du dir das vor, wie du einen Sponsor kriegst, ja. Und da glaube ich, oft stellen sich die Athleten die falsche Frage. Als erstes muss die Frage sein, was kann ich denn dem Sponsor als Mehrwert liefern? Warum bin ich es wert, unterstützt zu werden? Wie kann ich dem Partner helfen, bekannter zu werden, mehr Produkte zu verkaufen und so weiter, ja. Und dann ist es natürlich so, für mich war es immer so, okay, der Erfolg, der war Mittel zum Zweck, ja. Also ich an erster Stelle, ich wollte sportlich erfolgreich sein und was damit einherkommt, okay, ja, das nehme ich gern mit, aber das war nicht Ziel der ganzen Geschichte, ja. Ich sehe halt, das ist auch oft ein Problem, also da ist genau das, für mich scheidet sich genau da der Influencer von dem Sportler. Der Sportler, der probiert sportlich erfolgreich zu sein und braucht dafür Geld, um diesen Sport professionell ausüben zu können. Das heißt, Trainingslager zu bezahlen, der braucht Sponsoren für gutes Radmaterial und so weiter. Der Influencer, der überlegt sich irgendeinen Quatsch, den er sportlich machen kann, dass er bekannt wird und das hat keinen sportlichen Mehrwert in dem Sinn. Also der schlägt keine anderen Athleten, der gewinnt keine olympische Medaille, der stellt auch keinen Weltrekord auf oder sonst irgendwas, sondern es wird halt irgendwas wird halt sich überlegt, an dem man das halt aufhängen kann, dass man halt sagen kann, ja, ich bin da in dem Sportbereich unterwegs, aber es geht nicht darum, eigentlich irgendein sportliches Ziel zu erreichen, sondern das eigentliche Ziel ist eben, eine möglichst große Audience zu erreichen, einen Mehrwert zu bieten für die Sponsoren und dadurch dann Geld einzunehmen. Ja. Also die Zielsetzungen sind für mich zwei unterschiedliche. Und wenn du jetzt als Sportler an die Sache rangehst, wie gesagt, stell dir die Frage, wo liegt mein Mehrwert? Ja. Und wenn dein Mehrwert in dem Moment eben noch nicht ist, ich komme in der Tagesschau, weil ich habe die Ironman BN gewonnen oder sonst irgendwas, dann musst du dir eben halt ein paar kreative Sachen aussuchen. Ja. Also kannst du zum Beispiel, hast du außerhalb von dem Sport eben irgendwelche Talente, kannst du gut sprechen, dann biete dem Betrieb zum Beispiel an, okay, in meinem Programm ist zum Beispiel kostenlos mit drin, dass ich mit euch ab und zu so ein Betriebssport-Event mache, ja, und dann machst du da ein bisschen Motivational Speaking oder sowas, ja. Viele verschiedene Sachen, die du dir überlegen kannst, du musst dir halt natürlich irgendwie eine Nische suchen, ja, und wenn du natürlich dasselbe machst wie alle anderen, dann wird's schwierig, ja, weil da ist die Competition natürlich echt hart.
Nur mit guten Fotos kommt man auch nicht weiter, ne?
Weil inzwischen nicht mehr, ja.
Jeder kann inzwischen gute Fotos machen. Das ist
genau, ja, genau. Also am Ende glaube ich, ist immer muss der Fokus halt mal erstmal noch darauf liegen, halt einfach die Leistung zu bringen. Zumindest mal, wenn du das Ganze als Sportler machst und nicht als Influencer. Wenn du Influencer bist und eine andere Zielsetzung hast, dann ist das ja auch in Ordnung. Also ich will das überhaupt nicht irgendwie gering schätzen, sondern wenn ich jetzt im Marketingbüro sitze von einem Unternehmen, ich will nicht sagen, mir ist das scheißegal, wer mir den Mehrwert liefert. Aber für mich geht es nur darum, was ist der gewichtete Anzeigenäquivalenzwert und wo muss ich weniger ausgeben, um mehr Produkte zu verkaufen. Und wenn halt es ein Sportler ist, der vielleicht zwar Weltmeister ist, aber einfach keinerlei Sichtbarkeit meiner Marke bietet, weil er einfach sich schwer tut, wie auch immer, dann tut mir das natürlich auch leid für den und ich schätze trotzdem die sportliche Leistung wert, aber das ist nicht das, wofür du bezahlst als Partner.
Ja, das stimmt. Und in die Tagesschau schaffst du sowieso immer nur die Sieger vom Hawaii oder Mika Not, wenn du kurz vorm Ziel stürzt, dann schaffst du es auch, aber ich weiß nicht, ob er damit Sponsoren gezogen hat. Vielleicht, das wär mal ganz interessant zu hören, ob er dadurch bekannter wurde bei Sponsoren.
Also Bekanntheit hat er auf jeden Fall gesteigert, ja, und damit natürlich dann auch irgendwie die Attraktivität für Sponsoren, aber ja, ich meine, sowas zu planen ist natürlich eher schwierig. Und
lass das lieber, Leute. Ja, naja, mega interessant. Es ist natürlich alles immer fließend, wie das irgendwie funktioniert. Man muss mal bestimmt auch mal ein paar Sachen machen, die jetzt einem, wo man sagt, absolut, ey, oh, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, da muss man da Samstag noch irgendwie hinfahren und irgendwelche Seminare geben oder was weiß ich, was war das Schlimmste, was du jemals in deiner Karriere gemacht hast, wo du gesagt hast, wo es ja auch keine Namen nennen von Firmen oder so, aber wo du sagst, Gott im Himmel, das war das schlimmste Wochenende, was ich jemals hatte, weil ich überhaupt keinen Bock hatte. Fällt dir da was spontan ein?
Ja, mir fällt auf jeden Fall was ein. Also mir fallen ein paar Sachen ein, aber also das war auch nicht, also das war überhaupt nicht die Schuld von dem Partner oder sonst irgendwas, aber das war ab 2 Wochen vor der 73-Weltmeisterschaft in Zell am See und ich war eigentlich ziemlich fit. Also ich war wirklich auf dem Level, wo ich sagen würde, ja, also ich habe eine gute Chance, das Rennen zu gewinnen. Also war halt längerfristig geplant, es war extrem schwierig, den Termin zu finden und ein wirklich extrem aufwendiger Dreh und so weiter und sehr viele beteiligte Personen. Und ja, dann war es eben schwierig, da Nein zu sagen. Und dann habe ich das eben gemacht. Und es war ziemlich kalt. Es war in Österreich. Es hat sehr lange gedauert. Und es kam, wie es kommen musste. Ich habe halt dann eine leichte Erkältung gehabt. Am Schluss hat man von diesem Videoclip, der auch lustig war und gut und so weiter, nicht mehr so viel irgendwo gesehen. Also wenn der dann wenigstens irgendwie tatsächlich auch um 19.50 Uhr ich gelaufen wäre, dann hätte ich gedacht, so cool, es hat sich tatsächlich gelohnt. wie gesagt, das ist auch nicht überhaupt gar keine Kritik, aber solche Kompromisse sind halt manchmal, schwenken die halt auf die eine Seite und manchmal schwingt das Pendel halt auf die andere Seite und da war es halt für mich auf die falsche Seite. Ich bin dann letztendlich in Zell am See noch Zweiter geworden, aber das Schlimmste war eigentlich für mich, dass ich halt gewusst habe, ich habe da halt einen wahnsinnigen Kompromiss eingegangen, und ich habe damit vielleicht das Rennen verloren, ja. Und der Vorgang an sich war gar nicht das Schlimme für mich, sondern eher, dass ich halt nicht Nein gesagt habe, ja. Und manchmal ist halt einfach schwierig, ja.
Also, wurmt dich heute sowas noch? Also wie blickst du auf deine Karriere zurück? Erinnerung?
Absolut. Also es gibt hunderte von Entscheidungen, wo mich heute noch wirklich ankotzt, dass ich halt das falsch entschieden habe. Aber es ist natürlich so, ich glaube, eine der wichtigsten Dinge ist eben, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Viele Leute scheuen sich halt davor, Entscheidungen zu treffen, treffen dann möglichst gar keine Entscheidung oder ganz spät, weil sie immer glauben, sie haben dann noch eine bessere Entscheidungsgrundlage, was sich aber niemals irgendwie tatsächlich einstellt. Und das ist noch schlechter, wie eine schlechte Entscheidung zu treffen. Weil meistens ist es ja so, in dem Moment triffst du die Entscheidung nach dem Wissensstand, den du in dem Moment hast. Und das ist ja nicht so, dass du einfach eine Münze schmeißt, sondern ich habe mir auch überlegt, ob ich das mache oder nicht. Ja. Und der Druck war halt einfach relativ groß. Und wenn ich jetzt irgendwie gewusst hätte, okay, ich gewinne sonst die WM, dann hätte ich halt gesagt, nein. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ja. Wenn ich mir also sehr sicher gewesen wäre, so okay, dann gewinnst du, dann hätte ich Nein gesagt. Aber den Wissensstand hatte ich nicht, deswegen habe ich halt Ja gesagt. Und später hat sich dann rausgestellt, hättest du vielleicht Nein gesagt. Dann deswegen, klar, fuchst mich das in dem Moment. Aber ich weiß natürlich auch, wenn ich wieder genau in der gleichen Situation wäre, würde ich wahrscheinlich auch wieder die gleiche Entscheidung treffen, weil ich ja nicht den Wissensstand habe, den ich jetzt habe. Ja. Also, aber so gibt es natürlich viele. Also Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich bereue nichts. Also da tut mir leid. Also dann irgendwie hast du irgendwie nicht genug Entscheidungen getroffen in deinem Leben. Also
ja, das kann gut sein. Aber man muss ja auch sagen, also wenn du jetzt keinen Titel eingeholt hättest und alles wäre, dann hättest du vielleicht jetzt auch anders noch geantwortet. Man muss ja nun mal sagen, auf deinem Konto steht jetzt eigentlich jeder wichtige Titel, den es irgendwie in der Szene so wirklich gab, oder fehlt irgendwas deiner Meinung nach?
Ja, da fehlt natürlich einiges. Also Olympiasieg ist natürlich der größte, der da fehlt. Also,
okay, gut, die fünf Ringe, gut.
Und das unterscheidet mich auch massiv, sag ich mal, von den zwei anderen absoluten Top-Leuten, die wir haben. Also Frodo und Christian Blumenfeld, das sind halt, also das ist nochmal ein ganz anderes Level für mich gefühlt sportlich gesehen, weil halt der Olympiasieg natürlich schon einfach, ja, also ich tue mir schwer damit jetzt irgendwie zu sagen, was ist mehr wert, jetzt ein Kona-Sieg oder ein Olympiasieg, aber wahrscheinlich ist für mich persönlich ein Olympiasieg deswegen auch mehr wert, weil er für mich immer unerreichbar war. Und ansonsten noch so ein paar Kleinigkeiten, also ein Xterra-WM hätte ich gern mal gewonnen.
Ist noch möglich.
Nein, ist definitiv nicht mehr möglich. Nee. Nee. Ganz realistisch, nein. Ansonsten sind es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Also ich hätte gern dreimal Rot gewonnen und dreimal Frankfurt. Das wäre richtig cool gewesen. Also mir fehlen noch zwei Rotsiege. aber ja, also du hast schon recht.
Die Liste ist schon beeindruckend lang.
Also, ja, natürlich. Ja, das also absolut. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, wo ich tatsächlich richtig stolz drauf bin, ist schon die Zeit, wie lange ich auf einem sehr hohen Level unterwegs war. Ja.
Erstaunlich, also wirklich und auch klar immer wieder Probleme, aber ja auch keine so unfassbar richtig dolle Verletzung, die dich über längere Zeit rausgebrochen hat.
Absolut, ich habe kein einziges Mal Corona absagen müssen. Einmal habe ich ein DNF gemacht und ansonsten war ich immer in Top 10. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, also klar, Mark Allen oder Dave Scott, aber die hatten auf jeden Fall Jahre dazwischen, wo sie halt auch nicht gestartet sind, weil irgendwas war. Ich müsste mal einen von unseren Statistikern da fragen, Thorsten Radde, ob das irgendwas ist, wo ich noch irgendeinen Rekord erzielt habe mit den meisten Starts in einer Serie ohne ohne halt ein DNS, keine Ahnung, aber das, ja, klar.
Wir haben jetzt noch die gute Situation, wir haben noch Januar, die ganze Saison steht noch vor uns. Das heißt, Hawaii, klar, der Mythos, das große Rennen, bestimmt einer der schönsten Rennen auch für dich, aber was kommt danach oder was ist dein schönstes Rennen, wo du sagst, da muss man sich unbedingt mal angemeldet haben, das muss man mitgemacht haben?
Also ich muss sagen, für mich ist Hawaii nicht das schönste Rennen im Triathlon. Das würde ich nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Rennen, aber also eins der schönsten Rennen, die ich gemacht habe, sage ich immer wieder, war Maui, die Xterra-Weltmeisterschaften. Das ist natürlich was komplett anderes, wie jetzt eine Ironman-Weltmeisterschaft, ist natürlich schon einen ganz anderen Stellenwert und pipapo, aber an sich halt diese ganze Atmosphäre für mich persönlich war in Maui halt einfach richtig cool. Leider gibt es das Rennen so nicht mehr.
Wo ist der Unterschied? Also was hat das so besonders gemacht?
Also erstens mal, Maui verspricht das, hält das, was man sich von Kona verspricht. Ah, okay. Ja. Also okay. Maui, finde ich, ist einfach nochmal der Ort, also Lahaina, wo das stattgefunden hat, ist einfach die Atmosphäre, fand ich halt immer richtig cool. Dann ist natürlich für mich immer sehr persönlich, weil es halt nach Hawaii ist. Das war immer 2 Wochen nach Hawaii oder 3 Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, 2 Wochen. Es war halt, meine Stimmung war natürlich halt immer richtig cool und dann erlebst du den Ort natürlich auch einfach anders. Ja, du bist eigentlich in Form, musst aber nicht mehr so viel machen. Und dann kannst du es natürlich schon auch genießen. Und ansonsten ist halt auch knallharter Sport, aber ist halt schon so ein bisschen, ja, ist halt nicht so labormäßig, würde ich mal sagen. Also mit Mountainbike und so, das hat mir natürlich viel Spaß gemacht. Und ja, es war halt eher so ein Get-Together, würde ich mal sagen. So, okay, wir hauen uns zwar ordentlich auf die Fresse dann am Renntag, aber ansonsten ist halt irgendwie, ja, viel, viel Spaß halt. Und ja, das fand ich halt immer richtig cool. Und dann muss ich sagen, jetzt gerade im letzten Jahr habe ich da noch einiges hinzugefügt zu der Liste und Northman war auf jeden Fall auch eins der absoluten
gute Doku bei NDR.
Ja, ein richtig coolen Rennen. Ich habe es natürlich auch ein bisschen durch die rosa Brille sehen dürfen, weil das Wetter jetzt die überwiegende Zeit in den Rennen richtig gut war für Northman-Verhältnisse. Wasser war verhältnismäßig warm.
Worüber reden wir da?
Unheimlich schön.
Temperaturen?
18 Grad. Also
gut.
Also mit Neo war das völlig entspannt. Aber es gab eben auch schon Jahre, da hat es 11 Grad gehabt, das Wasser.
Da sieht man die immer mit den Pasten sich einreiben.
Genau, da bist du dann tatsächlich in voller Tauchermontur. Also mit Neoprenhaube und Socken und Handschuhen und Neoprenunterhemd und dicken Neo. Und und dann frierst du dir trotzdem noch die Nase ab. Aber ja, das war schon ein cooles Rennen, ja.
Und sowas nochmal irgendwie in die Richtung?
Nein,
als einfach nur fun-mäßig?
Nee, nicht als Triathlet. Also ich will jetzt nicht endgültig irgendwie in meinem Leben, sage ich mal, nie wieder ein Triathlon. Ich glaube, das wäre dumm. Das habe ich mal gesagt, aber ich glaube, nur ein dummer Mensch kann seine Meinung nicht ändern. Also irgendwann mache ich vielleicht mal nochmal was, aber sicher nicht irgendwie in den nächsten 5, 6, 7 Jahren. Vielleicht mal irgendwie in der Staffel. Das kann ich mir schon vorstellen. Also da hätte ich auch sicher mal Lust drauf. Aber es gibt so viele coole andere sportliche Herausforderungen auch für mich. Das muss ich absolut nicht machen. Also für mich ist das auch, das ist einfach so belastet auch. Ich könnte kein Rennen machen, glaube ich, eben jetzt nur mit dem Gefühl, ich mache da jetzt so mit aus Spaß oder sowas.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Sieht man da einfach, dass du dann sagst, ach ja, dann fahre ich das einfach so locker durch?
Ich glaube, es wäre halt schwierig. Also, und wie gesagt, da gibt's genug andere Sachen, wo ich genau das auch kann. Also ich habe halt wirklich Lust, so, es gibt so viele coole Gravel-Events und solche Sachen, da habe ich Lust drauf. Und jetzt auch auf die High Rock-Sache habe ich echt Bock. Und das ist einfach für mich halt wieder einfach komplett neues Spielfeld. Und ja, da habe ich tatsächlich Lust drauf. Aber Triathlon jetzt nicht aktiv. Ich bin immer noch Konsument und Fan und auch ja voll involviert durch Coaching und über einen eigenen Podcast auch, den ich mit Niklas Bock zusammen mache.
Schöne Grüße.
Ja. Und dann Ja, meinen wir auch, sind wir so ein bisschen in dem Veranstalter-Business auch drin. Also ich bin immer noch verbunden mit dem Sport, aber
Da wollen wir auch gleich nochmal
ja.
drauf hinaus, denn da gibt es ja ein neues Rennen. Ne?
Genau.
Also Frodeno hat ja seine S-Grail da in
Ja,
Girona
da kommen wir natürlich nicht hin.
und jetzt kommt die nächste Stufe und zwar Ratzeburg.
Ja.
Das Girona des Nordens quasi. Also was habt ihr da vor? Was wird da passieren?
Ja, also erstmal glauben wir, dass es in der Triathlon-Landschaft noch ein paar schwarze Flecken gibt oder die gibt es wieder, sagen wir es mal so, ja. Es gibt halt die wirklich großen Veranstaltungen, Rot Frankfurt, und zu denen wollen und können wir auch gar nicht in Konkurrenz treten. Aber es gibt eben einfach, und die habe ich eben auch schon viel gesehen, Athleten, die haben die Rennen alle schon mal gemacht, ja. Die waren schon in Rot am Start, die waren schon in Frankfurt am Start, die haben Kona gemacht, die haben Hamburg gemacht. Die wollen aber nicht einfach 1.000 € für einen Startplatz ausgeben müssen, um ein cooles Triathlon-Event zu haben. Die wollen auch nicht irgendwie in so einem Riesentrubel sein die ganze Zeit. Die wollen einfach ein cooles, familiäres Event, wo vielleicht auch der Fokus ein bisschen anders gelegt wird, wie bei den ganz großen Rennen. Und ja, wir probieren da schon eher mit einfach Kleinigkeiten zu glänzen, wo wir wissen, dass wir die selber eben lieben würden. Also zum Beispiel vielleicht eine coole Kinderbetreuung oder genug Klopapier auf den Dixies. Einfach,
Es sind die kleinen Sachen, die
ja,
den Unterschied machen,
ja,
ne?
es sind tatsächlich oft die kleinen Sachen, aber ansonsten gibt es natürlich auch wirklich große Dinge, mit denen wir da wuchern können oder mit denen Ratzeburg da wuchern kann, nämlich dass es einfach wirklich ein super geiler Ort ist für unseren Sport. Also ich musste mir das auch erstmal angucken und eigentlich hat das Rennen ja auch wirklich eine wahnsinnige
Ja.
Tradition, ja. Und ich glaube, das ist eben für uns auch wichtig, dass wir vielleicht ein paar Rennen, die auch sterben zu drohen oder die es so schon nicht mehr gibt, vielleicht wieder auf die Landkarte hieven mit einfach ein bisschen anderer Idee, einem anderen Konzept. Ja, also ich glaube einfach, der Sport, der braucht solche Veranstaltungen, die sind wichtig. Und ja, das, da glaube ich, haben wir so ein bisschen unsere Nische, ja.
Aber wie muss man sich das vorstellen? Hast du Bocki angerufen und gesagt, hier, Bocki, ich habe eine Idee, Ratzeburg? Oder wie läuft sowas ab? Oder ruft er dich an?
Nee,
Oder
nee,
wie kommt ihr auf
tatsächlich.
sowas?
Also tatsächlich war Niki da schon voll involviert, wo ich dann dazu mit eingestiegen bin, ja. Aber es ist dann tatsächlich oft so, dass halt, ja, also kennt wahrscheinlich jeder irgendwie, nur bei uns ist es eben immerhin mit dem Sport, ja. Ich gehe eine Runde laufen und dann fällt mir ein, hey, wir brauchen irgendwie eine Kinderbetreuung und da muss Marshmallow grillen und hier Pipapo. Und dann schieße ich Niki eine Sprachnachricht rüber und der sagt mir halt direkt, ja, coole Idee. Wir machen so einen Kinder-Hotspot auf der Laufstrecke und da können die Kinder mit Kreide und so weiter. Und so kommt dann halt eins zum anderen, die Ideen fließen. Nicht jede Idee, die du beim Laufen hast, ist später auch wirklich gut. Manche davon sind dann 2, 3 Tage später dann auch eher so, ja, das brauchen wir nicht machen oder wie auch immer, aber uns fehlt es halt nicht an Ideen. Es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht hands-on so eine Veranstaltung irgendwie selber hochziehen. Das geht natürlich nicht, ja, sondern wir haben da natürlich schon die Leute vor Ort und das ist letztendlich auch das, worauf es eben ankommt. Aber das hat den Veranstaltungen oft gar nicht gefehlt. Also das sind Leute vor Ort, die das geil machen und so weiter. Es braucht nur eben einen Impulsgeber und einen, der halt sich vorne hinstellt und sagt, in die Richtung marschieren wir jetzt. Das ist unsere Idee und dafür stehen wir und das Ganze dann halt ausschmücken. Und dann ist es natürlich schon auch viel Telefonieren mit allen möglichen Leuten, Sponsoren, Akquise und so weiter. Also ist schon natürlich auch tatsächlich dann Arbeit, ja. Aber es ist halt eine schöne Arbeit, weil du halt siehst, wie das Ganze halt wächst und weil es halt eine Veranstaltung ist. Ja, ich glaube, den Anspruch haben wir halt als höchsten Anspruch, wo wir halt Bock drauf hätten, den zu machen.
Aber da schließt sich ja auch ein kleines bisschen den Kreis, weil der Kreis bei der Sponsorensuche fällt euch das ja bestimmt leicht, weil ihr denen ja auch erzählt, was ihr mit diesem Event vorhabt, was daran besonders ist, und dann wird das ja wohl easy funktionieren, oder nicht?
Ja gut, easy ist heute gar nichts mehr, weil
ja, klar, die Branche.
Genau,
die Branche.
du kennst es wahrscheinlich auch gut genug aus eigener Erfahrung. Es ist einfach, es gibt genug Möglichkeiten, wo Firmen heutzutage ihr Geld rein investieren können. Und gerade eben so, sag ich mal, kleinere regionale Veranstaltungen ist, also habe ich die Erfahrung gemacht, ist halt echt zunehmend richtig, richtig schwierig, ja. Weil es sitzt halt überall ein Controller im Unternehmen und der guckt halt die Excel-Tabelle an und dann ist halt eben genau, kommt dann die Frage, ja, aber was bringt uns das? Und dann musst du halt natürlich schon auch eine Antwort irgendwie ja. haben, ja. Und deswegen jetzt nur eben halt aus Goodwill und so ist natürlich dann halt langfristig auch schwierig. Also wir wollen da schon auch dann Gegenwert eben liefern. Aber ja, klar, es ist für uns, wir haben da schon, glaube ich, ein gutes Paket. Wir haben natürlich auch irgendwie über die Jahre hinweg die Kredibilität und die Connections auch, da sowas voranbringen zu können, ja.
Ja, ihr habt da ganz gute Namen, die ihr in den Ring werfen könnt, auf jeden Fall. Jahrelang gut gearbeitet und das zahlt sich natürlich an solcher Stelle auch aus. Wann ist Anmeldung?
Ich glaube, die Anmeldung geht jetzt dann
jetzt irgendwie, los,
irgendwie, ne? irgendwie los. Also es kann sogar sein, dass es Anfang nächster Woche losgeht. Müsste ich jetzt mal noch nachschauen. Aber ihr findet es sicher. Unsere Seite ist SEO optimiert.
Wir verlinken das unten aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung. Und dann müsst ihr aber auch fix sein, weil so viele Plätze gibt es am Ende dann auch nicht.
Ja, also es ist, glaube ich, relativ... Also wir werden das auf jeden Fall sehr schnell ausgebucht
kriegen. Ja,
also
ja.
Das weiß ich jetzt schon. Und das hat natürlich auch seinen Grund, weil gerade wenn du das eben zum ersten Mal machst, was halt ganz schlecht ist, das ist auch unsere Erfahrung, ist halt, wenn dir das über den Kopf rauswächst und du kannst den Athleten einfach keinen nicht mehr das bieten, was wir halt gern haben wollen. Ja. Und deswegen, klar, ist es mit Sicherheit auch möglich, auf der Strecke, sag ich mal, später dann vielleicht auch 600, 700 Teilnehmer irgendwie zu haben. Aber es ist einfach, gerade für den Anfang gibt es natürlich auch noch einiges zu lernen für uns. Und da wollen wir erstmal schauen, dass wir das sauber über die Bühne bringen, bevor wir dann später irgendwie dann deutlich mehr haben. Weil ja, das ist, glaube ich, auch ein Learning aus dem letzten Jahr, wo wir bei einigen Veranstaltungen in unterschiedlichen Rollen waren, Niklas und ich. Und es geht gar nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen, die Veranstalter haben Mist gebaut oder sonst irgendwas, aber Triathlon an sich ist eben auch kein völlig ungefährlicher Sport.
Nee, absolut nicht. Ich finde auch oft, es wird oft verharmlost, wie gefährlich das eigentlich ist.
Und ich muss sagen, ich bin eher immer wieder auch überrascht, wie verhältnismäßig wenig am Schluss eigentlich passiert. Ja.
Und das ist erstaunlich, 2500 Leute mit Kopf runter.
Genau, und Schwimmen und so, das halt sind alles wirklich Sachen, die halt eigentlich prädestiniert sind für Probleme. Und ja, genau.
Ja, es ist tatsächlich erstaunlich, wenn man darüber nachdenkt, was die Statistiken sagen. Natürlich kommt es leider dann immer doch wieder zu Unfällen, die irgendwie nicht so schön ausgehen, weil wenn du eine Geschwindigkeit drauf ist, dann geht es meistens nicht so geil aus. Ja, das ist tatsächlich so. Ey, viel Erfolg bei diesem Event. Ich finde, ihr geht das genau richtig an, halt nicht von der Profitseite zu gucken, sondern erstmal zu gucken, was brauchen die Leute, was ist das, worauf wir Bock haben. Und ich glaube, mit dem Ansatz wird es dann auch zu einer richtig schönen Veranstaltung. Und mir bleibt jetzt nur zu sagen, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ich muss dich jetzt schnell zur Hyrox-Box schicken, damit du nicht zu spät zu deinem Termin kommst. Um 17 Uhr musst du nämlich pünktlich dort auf der Matte sein. Ich muss nämlich auch gleich ins Wasser, sonst wird Johann sauer. Und ich würde sagen, herzlichen Dank. Vielleicht wenn mein Bruder nochmal dabei ist, machen wir auch nochmal eine Folge irgendwie zusammen. Würde uns sehr freuen. Wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg. Dein Buch ist gerade rausgekommen. Hast du zusammen mit, sag nochmal, wie der Fotograf?
René Domke, ja.
Genau, René Domke, hast du ein Buch rausgebracht. Mega schön sieht es aus. Ich habe es gleich bestellt. Tut das auch. Und guckt euch das letzte Jahr von Sebastian nochmal im genauen Details an. Es sind sehr, sehr geile Fotos dabei. Und das ist das, was dann auf jeden Fall auf eurem Coffee-Table liegen sollte. Da bin ich mir ziemlich sicher und das ist ein richtiger Hingucker. Also Leute, Klaps auf den Sattel. Ich wünsche euch was und Sebastian, danke dir.
Danke dir.